Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend, willkommen. Viel Ärger hat der Regisseur Ersan Montag mit der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Er hatte den Auftrag, eine Performance für das neue Dokumentationszentrum zu machen. Jetzt ist das Projekt geplatzt, die Lage ist eskaliert. Der Regisseur spricht von Zensur. Gleich wird er uns seine Empörung erläutern. Dann sprechen wir über einen Preis für junge Architekten, der am Abend im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt online verliehen wurde. Und wir hören, welche Stücke für den Mülheimer Dramatikerpreis ausgewählt wurden. Flucht, Vertreibung, Versöhnung, das sind Begriffe wie Hammerschläge. Flucht und Vertreibung gab und gibt es auf der ganzen Welt. Millionenfache einzelne Schicksale stecken dahinter, die geprägt sind von Angst und Gewalt, von der Erfahrung von Verlust und der Suche nach einer neuen Sicherheit in einem neuen Leben. Und dann die Versöhnung, auch so ein Wort, das gewaltig aufgeladen ist. Versöhnung, die oft so unvorstellbar schwer ist. Genau diese drei Begriffe sind die Überschrift über eine Bundesstiftung, die in Berlin ein Dokumentationszentrum aufbaut. Die Entstehungsgeschichte dieser Stiftung war kompliziert, denn von Anfang an war offensichtlich, wie unterschiedlich das Thema gewichtet werden kann. Von den aus ihrer schlesischen Heimat Vertriebenen als Folge des Zweiten Weltkriegs bis zu den Geflüchteten, die in diesen Jahren nach Europa, nach Deutschland kommen. Die Bundesstiftung hatte nun den renommierten Regisseur Ersan Montag beauftragt, vor der Eröffnung im Sommer im noch leeren Deutschlandhaus in Berlin eine Performance zu entwickeln. Doch diese Zusammenarbeit ist nun geplatzt. Auch ein Film, der Corona-bedingt statt der Live-Performance gezeigt werden sollte, kommt nicht zustande. Wie es dazu kommen konnte, das möchte ich nun von Ersan Montag selbst erfahren. Er ist mir zugeschaltet. Herr Montag, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zunächst einmal, was hatten Sie überhaupt geplant?
Ich habe Ende September ganz kurzfristig von Niklas Flesser, den damaligen Kommunikationschef, der auch im Zuge des Konfliktes jetzt gekündigt hat, tatsächlich eine Anfrage bekommen, die leeren Stiftungsräume des Museums, also das ehemalige Deutschlandhaus, performativ zu bespielen zu den Themen der Stiftung. Und ich habe mir das dann ein bisschen angeschaut und das schien interessant. Und dann haben wir ein Team gebildet. Olga Bach, die Autorin, hat mit mir gemeinsam und dem restlichen Team dann etwas vorbereitet. Und das war eigentlich geplant, dass wir dort an einem Tag eine Performance stattfinden lassen, maximal 2 Stunden, die dann an demselben Tag live gestreamt wird. Das war eigentlich geplant.
Wie hatten Sie sich versucht, diesem Thema zu nähern? Ich hatte ja schon angedeutet, wie unglaublich weit dieses Thema gesteckt ist.
Also was für uns wichtig war, waren die Vorbedingungen für die Flucht mit zu thematisieren, das heißt den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg, dass man die nicht entkoppelt von der Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg betrachten kann. Und relativ schnell fiel uns auf, dass die Stiftung dort einen Fokus setzen wollte, der anders gewichtet war. Und da gab es zeitweise halt auch einen produktiven Austausch mit der Stiftung. Und im Zuge des Austausches ist quasi die Ursache für die Flucht immer geringer geworden, kleiner geworden. Und die Fluchtgeschichten immer größer geworden. Und das ist dann am Ende tatsächlich eskaliert, als es darum ging, dass wir eigentlich die komplette Vereinnahmung der gegenwärtigen rechten Parteien dieses Themas komplett ausblenden sollten. Und wir dann in dem Moment gesagt haben, dass das für uns jetzt den Tatbestand der Zensur erreicht, weil wir das nicht entkoppelt davon aus der Gegenwartsperspektive betrachten können. Und daran ist das aus unserer Sicht dann am Ende auch gescheitert.
Verstehe ich Sie richtig? Da wurden Sie richtig kontrolliert in Ihrer Arbeit?
Ja, das ist, glaube ich, für die Stiftung selber nicht untypisch, weil die erstmal mit KünstlerInnen nicht arbeiten. Und insofern habe ich da sogar absurderweise ein Verständnis für. Aber diese Kontrolle und auch dieser Einfluss ging für uns dann einfach zu weit. Und wir waren trotzdem sehr kompromissbereit, für unsere Verhältnisse viel zu kompromissbereit. Aber dann irgendwann war die Stiftung nur noch von Angst getrieben und man hatte einfach wirklich vor sich einen Zensurvorgang und den konnte man nicht auf sich sitzen lassen.
Sie wollten auch ein Zitat des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in die Performance aufnehmen, eine Rede von ihm, in der er sagte, es sei notwendig, eine geschichtspolitische Wende um 180 Grad einzuleiten. Wurde das als Provokation empfunden, diese Höcke-Rede auch da zu integrieren?
Das ist ja am Ende nur noch ein 2-minütiger Teil von 90-minütigen Film gewesen, dieser Höcke-Moment in dem Film. Und selbst den habe ich dann mit Frau Gunnar Barwin dann persönlich am Telefon eine Woche vor Drehbeginn, bin ich ihr sogar noch einen Schritt auf sie zugegangen und habe gesagt, wir nehmen diese Rede raus und schreiben stattdessen eine fiktive Rede, die dem ähnlich ist, aber wo die Zuordnung nicht gegeben ist. Und Frau Bavendam hatte dem zugestimmt. Also wir sind wirklich sehr, sehr weit auf die Stiftung zugegangen. Und am Tag darauf kam plötzlich ein Anruf und da hieß es, dass das auch nicht ginge und sie müsse die Performance absagen, wenn wir dieses Themenkomplex nicht komplett raushalten. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist jetzt für uns Zensur. Und wenn Sie das so jetzt tun wollen, dann gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Und erst dann lenkte die Stiftung 3 Stunden später ein und sagte, gut, dann können Sie das so machen. Und dann warf sie uns Erpressung vor, was bizarr ist, weil die Erpressung eigentlich von der anderen Seite kam. Und dann haben wir uns, nachdem ich gedroht habe, an die Öffentlichkeit zu gehen, musste sie dann zustimmen, dass wir dieses Themenkomplex drin behalten. Und dann haben wir tatsächlich gedreht. Und dann eskalierte das Ganze halt am zweiten Drehtag, als dann endlich ein Vertragsentwurf kam, ein überarbeiteter, wo dann plötzlich die Stiftung sich exklusives Recht an dem Material für über 10 Jahre sichern wollte. Und wir dann gesagt haben, ach, das ist jetzt quasi die Zensur über die Hintertür. Weil wenn Sie einmal das exklusive Recht haben, können wir damit nichts mehr tun. Und Sie können mit dem Material machen, was Sie wollen.
Sie könnten es auch in der Schublade verschwinden lassen.
Genau, und das war halt unsere Sorge, weil es gab gar keinen Grund, uns quasi unser eigenes Kunstwerk zu verwehren. Wir hätten es ja nicht mal im Internet veröffentlichen können. Das heißt, es müsste ja eine Absicht gegeben haben, warum sie unbedingt dieses exklusive Recht für 10 Jahre haben wollten. Und vor dem Hintergrund, was davor passierte, konnten wir dem nicht zustimmen und haben auch bis heute nicht verstanden, was die Stiftung da getrieben hat, weil wir hätten ja nur durch unsere eigene Öffentlichkeit dem Material noch mehr Aufmerksamkeit beschert. Insofern war für uns der Verdacht auch begründbar, dass wir gesagt haben, nee, das ist Zensur. Die wollen jetzt einfach dieses Material in die Schublade stecken.
Herr Montag, wie ist denn insgesamt die Kommunikation abgelaufen, zum Beispiel zwischen Gundula Bavendam, der Direktorin der Stiftung, und Ihnen?
Also die Stiftung hat sich unsere Entwürfe mal angeschaut und recht spät dann immer darauf reagiert und dann wollte sie die Dinge geändert haben. Und dann war halt auch ganz oft die Diskussion darüber, dass man der Stiftung erklären musste, wie eigentlich künstlerische Arbeit funktioniert und dass man nicht einfach Dinge einfach so beauftragt, dass wir quasi Dinge tun, weil wir auch keine Werbefilme sind, sondern wir haben ja eine eigene Haltung und wir wollen durchaus irgendwie aus unserer eigenen Denkart heraus etwas gestalten. Und dann kamen halt manchmal viel zu spät Änderungsvorschläge und dann hat man die Dinge aber schon längst mit SchauspielerInnen geprobt. Ja, Sie müssen sich vorstellen, wenn Schauspieler Ihnen Texte vorbereiten und man sie dann probt und dann plötzlich Texte rausgeschmissen werden und neue dazukommen, weil die Stiftung die halt ständig umgeändert haben wollte, dann müsste man die Texte ja nochmal neu lernen und neu proben. Das heißt, es war auch komplett praxisfern, wie der Umgang war. Und da musste man der Stiftung halt erklären, dass so künstlerische Arbeit nicht funktioniert, weil es sind ja keine Maschinen. Man gibt jetzt nicht einfach einen Text in eine Word-Datei und dann hat man da plötzlich eine ausgearbeitete Performance. Und das war durchaus erstaunlich, wie eine... Auch die Direktorin von einer Bundesstiftung, die dem BKM untergeordnet ist, nämlich der Monika Grütters, so ein kunstfeindliches Verständnis und auch, das war für uns einfach echt, wir waren teilweise fassungslos, weil wir das so nicht kannten.
Auf die Kulturstaatsministerin Monika Grütters wollte ich natürlich auch noch zu sprechen kommen. Sie ist ja die Vorsitzende des Stiftungsrates. Wie hat sie sich denn geäußert? Sie hat das natürlich mitbekommen, diese ganzen, wie soll ich sagen, Querelen, diesen Streit.
Ja, Frau Grütters ist ja auch erstmal nicht für das operative Geschäft der Stiftung zuständig. Wir haben sie in einem Brief 10 Tage nach der Absage gebeten, dass sie dafür sorgt, dass wir die Gelder ausgezahlt bekommen, weil die Stiftung hat uns ja dann verwehrt, dass wir überhaupt dafür noch bezahlt werden. Ich habe ja mit über 50.000 Euro das ganze Projekt selber finanziert, weil die Stiftung Vergaberecht umgehen wollte und mit den ganzen KünstlerInnen keine Verträge gemacht hat, sondern dachte, dass ich die Verträge mache, um keine Ausschreibung machen zu müssen. Also ein ziemlich dubioser Vorgang. Und da habe ich Frau Grütters gebeten, dass sie nach all dem, was da passiert ist, dass sie sich dafür einsetzt, dass wir nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Und dass ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe, dazu muss ich ja sagen, das ist jetzt 2 Monate nach dem Drehabbruch, ist ja auch nur in der Eskalation jetzt stattgefunden, weil die Stiftung bis heute uns die Kosten nicht erstattet hat. Jetzt haben sie vor 3 Tagen, nachdem Peter Laudenbach und Manuel Buck nachgefragt haben von der Presse und plötzlich 20.000 Euro an die Anwältin überwiesen, völlig ohne irgendwelche Absprachen, um da anscheinend Fakten zu schaffen. Aber wir sitzen nach wie vor auf den Kosten. Und da finde ich, hat Monika Grütters durchaus die Verantwortung dafür zu sorgen, dass es schleunigst korrigiert wird. Und wir setzen denen jetzt eine Frist von 10 Tagen. Und wenn die nicht eingehalten wird, muss ich vor Gericht ziehen und die Stiftung verklagen. Und das werden wir auch tun.
Da ist ein Projekt ganz aus dem Ruder gelaufen, eine Eskalation, wie Sie es beschrieben haben. Der Streit um die Stiftung Fluchtvertreibung, Versöhnung, der Regisseur Ersan Montag war das. Ich danke Ihnen, Herr Montag.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und noch der Hinweis auf Fazit am Sonntag. Dann werden wir mit der Direktorin der Stiftung, Gundula Bavendam, sprechen. Wenn Landwirte demonstrieren, zum Beispiel in der Hauptstadt Berlin, dann ist das fast immer sehr eindrucksvoll, auch weil es ziemlich laut zugeht. Mit ihren schweren Traktoren rollen sie dann langsam durch die Stadt. Die Anlässe können ganz unterschiedlich sein. Mal wird für eine Agrarwende demonstriert, weg also von der industriellen hin zu einer ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft. Mal geht es um die Milchpreise oder auch um die EU-Subventionen. Auch in den kommenden Tagen ist wieder mit Demonstrationen zu rechnen. Das große Thema, die europäische Agrarreform. Immer wieder wird in letzter Zeit bei diesen Demonstrationen von einigen Landwirten auch die alte Fahne der Landvolkbewegung geschwenkt. Ein weißer Pflug ist zu sehen und ein rotes Schwert, das Ganze vor einem schwarzen Grund. Diese Landvolkbewegung geht zurück auf die späten 1920er Jahre. Die agierte gegen die Weimarer Republik, teilweise militant, und viele Aktivisten wurden dann auch leidenschaftliche Nazis. Über diese Bewegung hat die Dokumentarfilmerin Quinka Stöhr vor 30 Jahren einen Film gedreht. Dieser Film ist in diesen Zeiten wieder sehr aktuell geworden, und Frau Stöhr, sie ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Stöhr.
Guten Abend.
Einige Landwirte im Jahr 2021 demonstrieren mit einer Fahne aus der Weimarer Zeit. Wofür steht diese Fahne?
Ja, diese Fahne ist die Fahne der autonomen Landvolkbewegung, die sich Ende der 20er Jahre im 20. Jahrhundert gründete, aufgrund von einer tiefgreifenden Agrarkrise, von der im Wesentlichen oder sehr stark schleswig-holsteinische Bauern betroffen waren. Und zunächst einmal haben sie sich abseits von landwirtschaftlichen Organisationen und Parteien autonom organisiert und sind auf die Straße gegangen für ihre Forderungen und dass ihnen geholfen wurde. Es gab Zwangsversteigerungen von Höfen, Zwangsversteigerungen von Tieren und so weiter. Sie haben schließlich zu Steuerboykott aufgerufen. Sie haben militante Aktionen gemacht. Sie haben Zwangsversteigerungen militant verhindert und Bomben geworfen. Bei einer Demonstration in Neumünster ist das erste Mal diese Fahne aufgetreten. Und zwar hat die ein Aktivist sich ausgedacht. Und diese Fahne wurde gewaltsam aus dieser Demonstration von der Polizei herausgeprügelt mit Säbeln, sodass viele Bauern verletzt waren. Und dadurch wurde diese Fahne zum Symbol dieser Bauernbewegung.
Also nicht Schwerter zu Pflugscharen, sondern Pflugschar und Schwert. Das heißt wirklich auch dieses, ja, latent aggressive, dieser Widerstand.
Genau, das war eben eine sehr widerständige Bewegung. Und man muss dazu sagen, sie kam aus der rechten Ecke. Sie war antisemitisch, antiparlamentarisch und völkisch. Aber es war zunächst, das muss man sagen, waren sie nicht Nationalsozialisten. Die NSDAP lehnte zunächst diese Bewegung ab, weil sie ihnen zu anarchistisch war. Aber im Laufe der Zeit hat die NSDAP dann ihre Taktik verändert und ist sozusagen auf die Forderungen der Landvolkbewegung eingegangen.
Ihr Film, Frau Stöhr, zeigt am Beispiel der Bauern die Bedingungen, unter denen der deutsche Faschismus damals entstehen konnte. Gibt es denn für Bauern heute ähnliche Bedingungen?
Naja, ich würde sagen, die Ausgangslage ist heute natürlich eine ganz andere, weil wir ja mittlerweile sehr lange in der Demokratie leben und auch die Bauern. Aber was vielleicht ähnlich ist, ist, dass es tatsächlich eine Krise in der Landwirtschaft gibt, dass sie hoch verschuldet sind und dass die Preise zu niedrig sind für ihre Erzeugnisse. Und das war damals eben auch so. Damals sind die Proteste nicht erhört worden und dadurch haben sich die Landwirte immer mehr radikalisiert. Und ich denke, das wäre heute sehr wichtig, dass da eben auch von der Politik darauf geachtet wird, dass man auf berechtigte Forderungen auch eingeht.
Wundert es Sie denn, Frau Stöhr, dass rechtsextremes, antidemokratisches Gedankengut, so wie Sie es ja eben auch skizziert haben, völkisches Gedankengut, dass das jetzt von einigen Bauern wieder öffentlich auch artikuliert wird?
Ja, das wundert mich schon. Mich wundert, dass auf der einen Seite, dass sie tatsächlich diese Fahne wieder rausholen, weil das finde ich geschichtsvergessen, weil man mittlerweile ja weiß, wohin die Reise geführt hat. Man kann diese Bewegung ja nicht abtrennen von dem Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und heute wissen wir ja, wohin der Nationalsozialismus geführt hat. Und dann können diese Bauern nämlich nicht sagen, wieso die Landvolkbewegung, das waren doch gar keine Nazis. Nein, zunächst nicht, aber sie wurden Nazis.
Gibt es denn Protest gegen diese Flagge von anderen Bauern?
Auf jeden Fall. Also soweit ich weiß, ist der Bauernverband distanziert sich und vor allem die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Die Fahne ist immer mal aufgetaucht auf Demonstrationen, aber heute regt sich Widerstand dagegen. Als hier jetzt die Bauern, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, mit 350 Treckern diese Fahne nachgebildet haben in der Nacht und dann eben mit der Drohne aufgenommen haben und viral gesendet haben, da war hier ein Aufschrei in Schleswig-Holstein und ich glaube sogar bundesweit. Und da ist eine Sensibilität da gegenüber rechten Bewegungen mittlerweile. Und das finde ich stark. Also da hat sich in der Hinsicht was geändert, dass diesem Verhalten jetzt auch eine kritische Öffentlichkeit gegenübersteht.
Die Dokumentarfilmerin Quinka Stöhr, ihr Dokumentarfilm über die Landvolkbewegung Stumpfe Sense, scharfer Stahl, Bauern, Industrie und Nationalsozialismus hat wieder eine ganz neue Aktualität gewonnen. Frau Stöhr, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Es ist in ganz vielen Branchen so, das ganz große Renommee, die große Anerkennung erhalten viele kreative Menschen erst, wenn sie 50, 60 oder älter sind, wenn sie bewiesen haben, dass sie kontinuierlich kreativ auf höchstem Niveau arbeiten. Das mag bei Musikerinnen oder Schauspielerinnen vielleicht auch anders sein. Da gibt es auch mal Wunderkinder, die schnell Karriere machen. Das ist bei Architekten allerdings nicht so. Da gibt es viele komplexe Bedingungen in einem Architekturbüro, die einfach stimmen müssen, auch jenseits der unmittelbaren Kreativität. Selbstverständlich gibt es junge Architektinnen, Architekten, die höchst einfallsreich sind, die unorthodox denken und entwerfen. Sie in den Fokus zu rücken, das ist die Idee des Wettbewerbs Max 40. Ausgedacht hat sich diesen Förderpreis der Bund Deutscher Architekten, BDA. Im vergangenen Jahr gab es bei diesem Preis die Premiere. Jetzt haben 8 Landesverbände des BDA erstmals gemeinsam die diesjährigen Preise vergeben. Die Preisverleihung war am Abend in Frankfurt im Deutschen Architekturmuseum online, selbstverständlich, wie es die Zeiten erfordern. Über die Preisträger und ihre Ideen möchte ich nun mit Lydia Haag sprechen. Sie ist die Landesvorsitzende des BDA Bayern, außerdem Architekturprofessorin in Konstanz und Mitglied der Jury. Frau Haag, guten Abend.
Guten Abend.
Neben den Kategorien engere Wahl und Anerkennung gab es auch 6 Preise. Wir können selbstverständlich nicht über alle Preise sprechen. Greifen wir doch mal konkret zum Anfang eine Arbeit heraus, das Schwarze Haus von Fabian A. Wagner vom Büro Wagner aus München. Was ist das für ein Gebäude? Warum haben Sie es ausgezeichnet?
Ja, das ist ein ganz besonderes Gebäude, das mit einem Materialkonzept aus reduzierten Materialien arbeitet, Beton und Eiche. Und die Oberflächenbehandlung dieses Gebäudes ist auch besonders. Es ist sozusagen nach japanischer Art mit einer verkohlten Holzschalung versehen. Und deswegen hat es auch diesen Spitznamen, das Schwarze Haus, bekommen. Also es hat ein sehr ungewöhnliches räumliches Konzept. Sie werden, wenn man mal die Darstellungen oder Bilder genauer betrachtet, sehen, dass das sehr gut mit der Verknüpfung von Innen- und Außenraum umgeht. Darüber hinaus ist alles sehr präzise, detailliert und mit wenig einfachen Stilmitteln, würde ich mal sagen, das Beste aus dem Raum herausgeholt.
Vergleichsweise junge Architekten haben ja noch ein langes Berufsleben vor sich. Sie können Themen auch setzen und sich vielleicht mit diesen Themen dann auch durchsetzen. Gibt es denn da Ideen, von denen Sie sagen, Frau Haag, da könnte mal ein ganzer Trend draus werden?
Also ich glaube, allesamt kann man insgesamt sagen, dass die Jugend natürlich wirklich diejenigen sind, die viel Innovation ins Baugeschehen bringen können. Das wird leider zu wenig gesehen, auch von der Seite der Auftraggeber. In unserer Gesellschaft ist so ein bisschen mehr Sicherheitsdenken gerade en vogue, was sehr, sehr schade ist. Denn, und da kommen wir jetzt zum Punkt, die Energiewende, die wir alle miteinander stemmen müssen, die bedarf ja eigentlich neuer Konzepte. Und dass wir oft wenig Mittel zur Verfügung haben, Geldmittel, sind eigentlich Konzepte besonders zu loben, die, sage ich mal, nutzungsneutral agieren, also nicht mehr dieses klassische Bild des Vater-Mutter-Kind-Hauses reiten, sondern nutzungsneutrale Orte schaffen und Raumübergänge ganz besonderer Art. Und da gibt es einige Projekte, die das sehr gut machen und die auch mal so herkömmliche Grundrisse auf den Kopf stellen. Da haben wir ja zum Beispiel auch das sehr schöne Haus im Allgäu in Jengen von Studio Europa aus München.
Also wenn Sie von Innovation sprechen und sich die wünschen eigentlich auch, dann ist das eine Innovation zum Beispiel in Richtung Nachhaltigkeit.
Ja, also ich glaube, wir wissen ja, dass der Bausektor, dass der natürlich einen hohen Energiebedarf hat. Wir wissen, dass wir Kreislaufdenken angehen müssen vermehrt. und dass wir mit unseren Baustoffen, also Bauressourcen, sehr wichtig, sehr sorgsam umgehen müssen. Das heißt, es wird mehr darauf in Zukunft zu achten sein, dass wir im Bestand bauen und dass wir auch die Wandaufbauten, wenn wir sie denn konzipieren, dass wir die wirklich auch so konzipieren, dass man es dann irgendwann auch wieder recyceln kann.
Prämiert wurden bei diesem Preis Max 40 der BDA ja auch Arbeiten, die nicht nur in Deutschland realisiert wurden. Zum Beispiel gibt es da ein Schulgebäude für Hopeley in Harare in Simbabwe, ein Gebäude, das Christina Egbers entworfen hat. Welche Idee liegt denn diesem Projekt zugrunde?
Das Gebäude von Christina Egberg, das ist natürlich quasi ein Gebäude, das vor Ort die natürlichen Ressourcen einsetzt. Also es geht darum, wirklich gedanklich, dass eine junge Architektin sich damit auseinandersetzt, wie die Ressourcen in einem anderen Land wirklich dargestellt werden kann und auf einfachste Weisen, und da muss man dann auch den ganzen Bauablauf mal hinterfragen, wie man vor Ort dann zu einer Architektur kommt, die wenig Mitteln, mit wenig Ressourcen, mit den Baustoffen eigentlich auch wirklich sorgsam umgeht.
Und wenn Sie von Ressourcen sprechen, dann meinen Sie bei diesem konkreten Beispiel die Lehmziegel zum Beispiel, die die Architektin verwendet hat, aber natürlich auch die Arbeitskräfte, die vor Ort sind. Das ist ja auch eine Ressource.
Genau, das ist ein sogenanntes Design-Build-Projekt, bei dem man versucht, vor Ort dann mit, sage ich mal, aber wirklich auch gar nicht geschultem Personal ein Projekt auf die Beine zu stellen, exemplarisch und hier wirklich vor Ort auch mit den Menschen vor Ort dieses Projekt zu verwirklichen. Und dieser Schulbau ist ja dann auch für den Verein Ingenieure ohne Grenzen in Simbabwe hergestellt worden, um wirklich vor Ort dann auch zu unterstützen. Also es hat auch eine ganz große soziale Komponente.
Max 40 ist ja ein Förderpreis, der allerdings nicht dotiert ist. Wie kann denn diese Förderung durch diesen Preis einsetzen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Förderung durch den Preis setzt mit vielleicht sogar dem heutigen Gespräch ein, dass wir zum einen eine Preisverleihung haben, in der wir die jungen Kolleginnen und Kollegen bekannt machen, aber in der wir auch zeigen, dass ein Kollege, der auch zum ersten Mal baut, durchaus in der Lage ist, hervorragende Leistung zu bringen. Und wir wollen damit ein bisschen die Hürden abbauen, dass die jungen Leute öfter nicht quasi ins Geschäft gebracht werden. Wir haben einfach schlicht und ergreifend das Problem, dass bei Architekturaufträgen in unserem Vergabesystem, so wie es in Deutschland und auch innerhalb der EU jetzt vorgesehen ist, es ganz oft der Fall ist, dass ich zum einen viele Aufträge vorweisen muss, die ich als junger Mensch noch gar nicht habe, dass ich ein großes Auftragsvolumen brauche, um überhaupt den Auftrag zu bekommen, was ich auch nicht habe als junger Kollege, und auch die Anzahl der Mitarbeiter und Ressourcen ja nicht vorhanden ist.
Also einerseits mehr Innovation, aber auch vielleicht ein bisschen mehr Wagemut, sowohl von den jungen Architektengenerationen als auch von den Bauherrinnen und Bauherren?
Ich glaube, dass die junge Architektengeneration durchaus wagemütig ist. Man muss sie nur ranlassen. Ne? Ich glaube, die Innovation, also was passieren muss, dass so ein bisschen ein Ruck durch die Gesellschaft geht, dass unsere öffentlichen Auftraggeber, die Firmen, auch die Wohnbaugesellschaften, die Aufträge vergeben, dass die sich das auch mal wieder trauen, mit jungen Kolleginnen und Kollegen zu planen, um dann auch vielleicht zu Lösungen zu kommen, die nicht mehr so standardmäßig sind. Und ehrlich gesagt, schauen wir uns doch mal um in Bayern. So wahnsinnig viel innovatives Bauen sehen wir nicht. Es wird schon sehr oft auf standardisierten Weg die Masse der Bauvorhaben abgewickelt. Und wie gesagt, ich glaube, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind so groß, dass wir einfach mal umdenken müssen, querdenken. Und ich glaube, die junge Generation, das sieht man in diesen Beispielen vom Max-40-Preis, die hat da wirklich viel zu sagen.
Klare Wünsche, klare Forderungen auch formuliert zum Max-40-Preis, der BDA-Architekturpreis für junge Architektinnen und Architekten. Heute die Online-Preisverleihung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Die Veranstaltung hat online stattgefunden. Lydia Haag war das, die Landesvorsitzende des BDA Bayern und Mitglied der Jury. Frau Haag, Dankeschön.
Ebenfalls Dank zurück.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Die Bundesregierung hat Hilfen für kurzzeitig Beschäftigte in der Kulturszene beschlossen. Dazu gehören auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie sollen bis zu 7.500 Euro für Januar bis Juni 2021 beantragen können, heißt es in einer Mitteilung. Damit werden nicht fest angestellte Schauspielerinnen und Schauspieler unterstützt. Bisher wurden sie nicht berücksichtigt, weil sie jeweils nur für Gastspiele an Theatern oder für Filme beschäftigt sind. Daraus ergibt sich wegen kurzer Beschäftigungszeiten kein Anspruch auf Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld. Gleichzeitig haben sie in der Pandemie weitgehend keine Beschäftigungsmöglichkeiten. In der Türkei muss der Kulturförderer Osman Kavala im Gefängnis bleiben. Ihm sollen nun gemeinsam mit vermeintlichen Anführern der Gezi-Proteste von 2013 der Prozess gemacht werden. Ein Istanbuler Gericht beschloss die Zusammenlegung beider Verfahren. Auch Oppositionspolitiker kritisierten die Entscheidung scharf. Christian Buttgereit.
Die Staatsanwaltschaft wirft Kavala politische oder militärische Spionage und Umsturzversuch vor. Auch im Verfahren zu den regierungskritischen Gezi-Protesten geht es um den Vorwurf des Umsturzversuchs. Darin waren zunächst alle Angeklagten freigesprochen worden, auch Kavala. Auf Druck der Staatsanwaltschaft wird dieses Verfahren neu aufgerollt. Einen Antrag der Anwälte auf Freilassung Kavalas lehnte das Gericht heute ab. Stattdessen wurde beschlossen, beide Verfahren zusammenzulegen. Der 63-jährige Kavala sitzt seit mehr als 3 Jahren in Untersuchungshaft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte bereits im Dezember 2019 angeordnet, ihn freizulassen.
Am Berliner Gendarmenmarkt sind mehrere DDR-Plattenbauten und die aus den 80er Jahren stammende Platzgestaltung unter Denkmalschutz gestellt worden. Auch dieses Erbe müsse bewahrt werden, erklärte Kultursenator Lederer. Der frühere Platz der Akademie sei der bedeutendste Platzraum der Postmoderne in der DDR gewesen. Zu den neuen unter Schutz gestellten Denkmälern gehören mehrere Bauten an der südlichen, östlichen und westlichen Platzseite. Diese wurden ab 1976 geplant und bis in die 80er Jahre gebaut. Ein Freizeitpark in den USA hat Sängerin Taylor Swift auf Schadenersatz in Millionenhöhe verklagt. Der Evermore Park im US-Bundesstaat Utah wirft der 31-Jährigen demnach wegen des Titels ihrer jüngsten Platte eine Markenrechtsverletzung vor. Ihr im Dezember 2020 erschienenes Album heißt Evermore. Die Parkbetreiber verlangten von der US-Musikerin umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro Schadenersatz. Sie argumentierten unter anderem, der Albumtitel habe den Verkauf von Merchandising-Artikeln des Parks und die Trefferquote für die Suche der Anlage im Internet beeinträchtigt.
Die Mülheimer Theatertage sind neben dem Berliner Theatertreffen der wichtigste Wettbewerb fürs deutschsprachige Schauspiel. Während in Berlin Regisseure, Bühnenbildner, Ensembles ausgezeichnet werden, stehen in Mülheim die Dramatikerinnen und Dramatiker im Mittelpunkt und natürlich ihre neuen Stücke. Das Festival soll vom 8. bis 29. Mai stattfinden. Das ist die optimistische Sicht auf die Zukunft. Und heute nun hat die Jury bekannt gegeben, welche Autorinnen und Autoren denn nominiert sind. Und nicht wirklich überraschend ist das, was die Jurorin Eva Behrendt zu den Umständen der Juryarbeit gesagt hat.
Ganz ehrlich, das war schon ein wirklich mieses Jahr für das Theater. Es gab eigentlich nur 2 kleine Zeitfenster, in denen wir sichten konnten. Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir trotzdem eine ganze Menge Stücke in der Auswahl hatten, dass wir über die diskutieren konnten. Es waren insgesamt dann am Ende sogar 87.
Eva Behrendt, Jurorin für den Mülheimer Dramatikerpreis. Michael Lages, im Zentrum des Festivals stehen ja die Stücke, nicht die Inszenierung. Ist es denn nachvollziehbar, nur echte, wirkliche Uraufführungen in diese Auswahl einzubeziehen? Es gab ja auch neue Stücke, die nur gestreamt wurden.
Naja, ich finde, mag ein bisschen konservativ erscheinen, aber ich finde es trotzdem auch vernünftig. Denn was da im Moment an Stream-Varianten, teilweise als Premiere, teilweise als vorher produziertes Video über die Theatergemeinde ausgeschüttet wird, das ist schon ein bisschen was anderes und das rechtfertigt, glaube ich, nicht, dass man die Autorenschaft als das zentrale Moment in diesen Stücken wahrnimmt. Das ist nun wirklich das, was den Mülheimer Theaterpreis auszeichnet. Ein Autor schreibt ein Stück, ein Theater nimmt es zur Uraufführung an und dann muss es sich eben tatsächlich bewähren vor einem Publikum. Das ist eben schon was anderes, als wenn wir klicken und sehen irgendwas auf der Mattscheibe. Diese zentrale Herausforderung ist, glaube ich, so wichtig, dass ohne sie dieses Mülheimer Festival gar nicht stattfinden könnte.
Also die Lektüre ist nicht das Entscheidende, sondern das Ausprobieren, ja, die Interpretation durch ein Ensemble, durch das Theater.
Naja, letztlich ist es auch die Interpretation durch ein Theater, obwohl es durchaus auch schon Fälle gegeben hat, wo die Uraufführungen nun nicht wirklich die allerbesten Aufführungen eines neuen Textes gewesen sind. Das weiß man natürlich immer erst im Nachhinein. Aber die zentrale Herausforderung an den Autor ist entscheidend. Und dafür nimmt man manchmal auch eine Inszenierung in Kauf, die eventuell nicht ganz auf der Höhe war. Also um es mal vorsichtig zu formulieren, das Stück steht im Zentrum und der Autor und die Autorin.
Jetzt zu den Nominierungen, Herr Lages. 7 Produktionen wurden ausgewählt. Was sind das für Stücke? Was sind das für Autorinnen und Autoren?
Interessante Mischung. Ein paar alte Bekannte, also Sibylle Berg mit ihrer Berliner Uraufführung und Sicher ist mir die Welt verschwunden, am Gorki-Theater uraufgeführt von Sebastian Nübling. Reinhard Götz mit Reich des Todes von Karin Bayer am Deutschen Schauspielhaus uraufgeführt. Rebecca Kricheldorf, Der goldene Schwanz, ein Stück, das in Kassel uraufgeführt wurde, kurz vor Lockdown. Und das sind eigentlich schon die Bekannteren. Es gibt tatsächlich 4 Neulinge unter 7. Das ist echt viel. Mhm. Einer ist nicht ganz neu, aber zum ersten Mal in Mülheim. Thomas Freier, Stummes Land, uraufgeführt in Dresden. Eine mir noch völlig unbekannte Autorin, Evelina Benbenek, die am Schauspielhaus in Wien eine Uraufführung hatte. Boris Nikitin, der eigentlich sehr aus der freien Szene kommt und in Nürnberg ein Stück uraufgeführt hat. Und das hat mich besonders gefreut, Christine Umpfenbach, die ich noch aus Berlin kenne, als sie mit Ratten 07 arbeitete und die jetzt an den Münchner Kammerspielen eine Rechercheproduktion über das legendäre Oktoberfest-Attentat von 1980 gemacht hat. Also das ist eine interessante Mischung, die sowohl die Autorenschaft ins Zentrum stellt, als auch bei Umpfenbach und Nikitin die Recherche, die zu Autorenschaft führt, also die Materialsammlung, die ein Autor zu einem Stück macht.
Also eine ausgewogene Auswahl. Gibt es denn Themen, die die Jury besonders interessiert hat? Kann man das aus diesen Nominierungen herauslesen?
Wenn man sich große Mühe gibt, kann man das. Ich finde sie übrigens nicht nur sozusagen eine ausgewogene, sondern sogar eine ziemlich gute Auswahl. Außerdem ist sie noch 4-3 pro Frau. Auch nicht ganz falsch in diesen Zeiten. Was man rausfiltern kann, sind 2 Themenschwerpunkte. Zum einen so eine Wendung hin zum Feminismus, die immer jetzt neuerdings auch so eine ironische Untertönung bekommt, was sicher ganz angenehm ist. Aber das zentrale Thema ist natürlich rechte Politik, rechte Gewalt, rechter Terror. Also die Sache mit dem Attentat in München, was eines der ersten radikalen Zeichen für diese politische Radikalisierung im Lande gewesen ist, das ist schon deutlich und das ist ein deutlicher Fingerzeig, wo der Themenschwerpunkt in diesem Jahr liegt.
Vielleicht noch ein Gedanke auch zu den 5 Kinderstücken. Es gibt ja in dem Festival auch ein eigenes Festival für Kinder, Jugendtheater. Gab es da interessante Funde, interessante Produktionen?
Ja, unbedingt. Das gibt es seit 10 Jahren, seit das Theater der Welt im Ruhrgebiet gewesen ist. Und es gibt 2 Autorinnen, eigentlich sogar 3, 2 Autorinnen, einen Autor, die auch sozusagen auf dem Erwachsenenmarkt gut eingeführt sind. Dea Lohr hat ein Kinderstück geschrieben, uraufgeführt in Kassel. Nino Haratischvili, die 2 sehr, sehr aufregende Uraufführungen mit Theaterbearbeitung am Thalia Theater in Hamburg hatte, hat ein Kinderstück geschrieben, das heißt Löwenherzen, in Gelsenkirchen uraufgeführt. Und Bernhard Stuttler, nicht in der allerersten Reihe vielleicht, aber ein sehr angesagter neuerer Autor aus Österreich, hat ein Stück geschrieben, das in Erlangen uraufgeführt worden ist. Also 3 sozusagen prominente Autoren als Kindertheaterautoren, das hat mich sehr gefreut. Christina Kettering kommt dazu. Und Esther Becker, die eine eingeführte Jugendtheaterautorin ist, aber sozusagen nicht darüber hinaus bisher gekommen ist. Ich fände schon, wenn es tatsächlich eine Berichterstattung geben sollte im Mai und das Festival tatsächlich stattfindet, wäre es wirklich gut, auch mal mit großem Interesse und Neugier auf diese Kindertheaterstücke zu gucken.
Das große Finale des Festivals dann im Mai, so es denn stattfindet. Die Jury tagt nicht hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich. Das wird gewiss auch so in diesem Jahr sein. Setzt denn die Theaterleitung, Herr Lages, da ganz auf Kontinuität oder gibt es da auch ein paar neue Ideen vielleicht?
Also in dieser Struktur, in diesen Behauptungen über den Ablauf des Festivals gibt es erstmal nichts Neues. Es gibt ein Rahmenprogramm, das wechselt jedes Jahr ein bisschen. Es gibt eine Übersetzerwerkstatt, die in den vergangenen Jahren dazugekommen ist und sehr, sehr wichtig ist für den internationalen Austausch. Und es gibt den, ja, wie soll man sagen, den letzten Mohikaner der Männer in diesem Feminat, das da in Mühlheim herrscht.
Das Leitungsfeminat.
Keinen einzigen Mann, das Leitungsfeminat, es gibt keinen einzigen Mann mehr in der Leitung, der irgendwas zu sagen hätte. Sven Ricklefs, unser Kollege, moderiert dieses Schlussgespräch, das den Preis letztlich ausdiskutiert und auch den Publikumspreis vergibt. Das bleibt alles wie gehabt. Und die Frage und die Hoffnung, dass es bleibt wie gehabt, ist, glaube ich, der zentrale Beweggrund, der einen heute beschäftigen muss, wo das Programm vorgestellt worden ist. Es gibt natürlich auch einen Plan B. Dann wird alles gestreamt. Alles das, was gestreamt werden kann von den Theatern, ist nicht bei allen der Fall. Das ist die unerfreuliche Option, die wir auch immer mitbedenken müssen. Aber jetzt drücken wir uns mal gegenseitig die Daumen, dass das im Mai zumindest unter den hygienischen Beschränkungen, die wir im Oktober schon kannten, wieder funktionieren kann.
Wir gehen vom Plan A aus. Die Nominierungen für den Mühlheimer Dramatikerpreis eingeordnet und kommentiert von Michael Lages. Ich danke Ihnen.
Gern geschehen.
Wir wollen jetzt über das Filmfestival in Rotterdam sprechen. Doch bevor wir auf dieses Festival eingehen, zunächst mal die Frage an Patrick Wielinski. Herr Wielinski, am Abend hat uns die Nachricht erreicht, dass der kanadische Schauspieler Christopher Plummer gestorben ist, mit 91 Jahren, ein Oscar-Preisträger, einer der ganz großen kanadischen Schauspieler. Was war das denn für ein Darsteller?
Ja, es war zunächst einmal eine Karriere, die 70 Jahre lang angedauert hat, ohne große Brüche. Und laut einer Legende war es sogar der legendäre David O. Selznick, der große Produzent der goldenen Jahre Hollywoods, der ihn entdeckt hat. Und es war ein Schauspieler, ein Kanadier, wie Sie schon richtig gesagt haben, der seinen ersten großen Hit 1965 hatte mit dem Musical Sound of Music. Da hat er den Baron von Trapp gespielt, eine berühmte Sängerfamilie aus Österreich, die sich gegen die Nazis gestellt haben. Später hat Christopher Plummer vor allem auf dem Theater große Karriere gemacht. Er war ein großer Shakespeare-Darsteller, Othello, King Lear, alles, was Rang und Namen hatte in der Theaterwelt, das hat er gespielt, wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Das Kino lief so nebenbei und das immer mit Rollen, die eine gewisse Weisheit implizierten. Er hat Aristoteles gespielt, er hat Caesar gespielt, er hat den Duke Wellington gespielt, den Waterloo, also alles schon so Männer der Geschichte, wo man auch so ein gewisses Standing brauchte. Dafür wurde er gerne besetzt und den Oscar gewann er ja als 82-Jähriger, ist bis heute der älteste Oscar-Gewinner aller Zeiten, für eine Rolle, die ich sehr spannend fand, weil in Beginner spielte ein 80-Jährigen, der sich outet und damit seine Familie in die Krise stürzt. Wohlgemerkt, seine Familie und nicht sich selbst. Also ein Schauspieler, der viel über Vertrauen funktioniert hat. Es ist weniger die eine Rolle, es ist weniger der eine Stil, aber es ist vielmehr eine gewisse Sicherheit, die er ausgestrahlt hat.
Also ein ungemein vielseitiger Künstler. Ist denn seine Karriere, wenn man so will, geradlinig verlaufen? Sie haben ja gesagt, einerseits das Theaterspielen, andererseits auch die Filmrollen.
Na, es war ja so, als er 65 diesen Durchbruch hatte, kam ihm so ein bisschen, ja, etwas in die Quere, dass nämlich das alte Hollywood untergegangen war. Man stand mehr auf einen rohen, ungeschliffenen Schauspieltypus, zum Beispiel verkörpert durch jemanden wie Jack Nicholson. Da passte er nicht. Er ist ein Klassiker gewesen. Jemand, der seinen Text kannte. Das kannte Jack Nicholson nicht immer. Mhm. Also jemand, der einfach da war. Und später, als diese großen Schauspieler wie William Holden oder Peter Fonda gestorben waren, war er einfach noch da im 21. Jahrhundert. Und dann wurde er besetzt in diesen Rollen. Er, immer wenn du einen Großvater gebraucht hast für einen Film, war er da. Und erst letztes Jahr in Knives Out, in einem der größten Publikumserfolge der letzten zwei Jahre, spielte er auch wieder einen Patriarchen. Also er war immer da, egal ob Star Trek oder eben eine Komödie von einem Independent-Regisseur. Einer, der sich für nicht zu schade war und der im 21. Jahrhundert auf gewisse Art und Weise wiederentdeckt worden ist.
Christopher Plummer, der Oscar-Preisträger, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Und nun, Herr Wielinski, wollen wir über das Filmfestival in Rotterdam sprechen. Das 50. Jubiläum wird gefeiert in diesem Jahr und eine neue Leitung gibt es auch. Vor dem Blick auf das Hier und Heute zunächst mal einen Blick zurück für alle, die das Festival nicht so ganz kennen. Für welches Kino steht denn das Festival von Rotterdam seit nunmehr 50 Jahren?
Also es ist ein Kino, das sich als Kunst begreift, das sehr formbewusste Filme feiert, meist übrigens von Filmemacherinnen und Filmemachern aus Ländern aus Südostasien oder Afrika und von Filmemachenden, und das ist vielleicht zentral, die sich sehr stark im Grenzbereich zwischen Kino und Videoinstallation verorten. Die meisten sind auch keine klassischen studierten Filmemacher, sondern haben davor einfach Installationskunst gemacht. Also alles, was innovativ ist, wird hier gefeiert und weniger das konventionelle Geschichten erzählen.
Das Ganze war wieder ein Online-Festival. Man gewöhnt sich ja langsam dran nach Saarbrücken, Max Ophüls und dem Sundance Festival in den Vereinigten Staaten. Jetzt die neue Leitung. Wie ist die damit umgegangen, mit dieser pandemiebedingten Online-Ausgabe?
Ja, ganz locker und gelassen, muss ich sagen. Man hat einen etablierten Streaming-Anbieter, der in der Branche bekannt ist, genommen, damit alle die Filme gucken können. Rotterdam hat es auch etwas einfacher, weil die Filme, die sie zeigen, da will der Weltvertrieb sich auch nicht in die Quere stellen. Man bekommt die Streaming-Rechte vielleicht etwas schneller als ein Festival wie Berlin. Das Tolle ist ja auch, dass dadurch die Aufmerksamkeit erhöht wird. Etwas negativer sehe ich, dass das natürlich ein Kino ist, das meine hundertprozentige Aufmerksamkeit braucht, dass es im dunklen Kinosaal auch bekommt. Mhm. Beim Streaming driftet man immer etwas ab, wenn ein Film aus 5 Einstellungen besteht. Das ist aber eher ein Problem des Streamings und weniger ein Problem der Filme.
Lassen Sie uns über das Programm sprechen. Herr Welinski, es gibt einen Wettbewerb für Spielfilme. Welche Themen haben Sie denn in diesen Filmen, die da gezeigt wurden, ausfindig gemacht?
Es war sehr düster. Also die Filme haben vor allem Figuren gezeigt, die voller Wut und Aggressivität sind. Nicht immer wird das erklärt, woher diese Aggressivität und diese Gewalt kommt. Nur ein Beispiel, der algerische Film Black Medusa zeigt eine junge Frau in Algier. Jeden Abend geht sie aus in einen Club und schleppt einen Mann ab, aber nicht um Sex zu haben, sondern um ihn umzubringen. Und so langsam wird deutlich, dass das hier alles als Metapher gemeint ist, als Frau, die sich nach dem arabischen Frühling eben nicht gefunden hat in einer Gesellschaft, die eigentlich frei ist, aber die Frauen immer noch unterdrückt. Und ungefähr in dieser Lage ging es auch durch andere Filme. Es ging um Krebsdiagnosen von Regisseuren, die dann die Kamera auf sich selbst und ihre eigenen quasi ja Arztdiagramme gezeigt haben. Ein sehr spannender Zugang aus Libanon. Also die Welt brodelt, es ist viel Ungerechtigkeit in der Welt, die Armen revoltieren, aber diese Revolte führt zu keinem Sieg, hatte ich das Gefühl. Mhm. Es ist eine sehr düstere Zustandsbeschreibung unserer Gegenwart.
Also lauter düstere Themen mit lauter düsteren Bildern dann auch entsprechend?
Ja, was ich spannend finde, es ist zumindest ein Versuch, über die Form Sinn zu finden. Es gibt einen Film, der rekonstruiert einen realen Fall. In Holland wurden mehrere Männer mit HIV-Blut infiziert. Das war eine Bande, die das geheim gemacht hat. Die wurden auch alle verklagt. Und der Regisseur Tim Leindecker versucht, mit unterschiedlichen Methoden diesen Fall zu rekonstruieren. Er lässt Schauspieler Szenen nachspielen, dann lässt er die Schauspieler diese Szenen kommentieren. Dann führt er richtige Interviews, macht aber die Kamera aus. Wir hören nur den Ton. Und so entsteht ein Versuch einer Annäherung an einen unfassbaren Fall eigentlich vom Verbrechen. Aber es ist sehr spannend zu sehen, wie ein junger Filmemacher versucht, alle Mittel des Kinos zu verwenden, um etwas zu zeigen, um etwas zu reflektieren, was man vielleicht mit einer klassischen Erzählung nicht zu fassen bekommt.
Gab es denn auch, Herr Welinski, sowas wie einen positiven Blick?
Ja, ich habe eine Utopie gefunden in einem Essayfilm lustigerweise, und vielleicht ist es auch schon beschreibend, dass ein Essayfilm, der eher eine lose Kette von Gedanken ist, eine Assoziationskette, mir eine Art von Zukunft vermittelt hat. Es geht da um die Geschichte einer fiktiven Insel, die natürlich auch dann wieder mit Inuit-Einwohnern spielt und den Kolonialisatoren aus Frankreich, aber in einer wunderschönen Animation, unterschiedliche Stile und mit viel Gedichten und Poesie auf der Tonspur, ein Dialog zwischen Mann und Frau, und plötzlich war klar, wir können uns auch eine Geschichte reimaginieren, etwas konstruieren, etwas, was uns rauszehrt aus dieser düsteren Gegenwart. Es war für mich so ein Lichtblick in diesem dann sehr düsteren Festivaljahrgang.
Zum Tod des kanadischen Schauspielers und zum Filmfestival in Rotterdam waren das Eindrücke, Einschätzungen, Kommentare von Patrick Welinski. Dafür vielen Dank. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von und mit Gregor Sander.
Woher nehmen Schriftsteller eigentlich ihre Einfälle? Fragt Daniel Ammann in der Neuen Zürcher Zeitung und konkretisiert, die Leser möchten wissen, wo sie die Stoffe für ihre Geschichten auftreiben, als könnten sie durch einen Blick hinter die Schreibkulissen dem Geheimnis von Originalität und Erfolg auf die Schliche kommen. Allerdings weigerten sich viele Autoren, diese Frage zu beantworten. Stellvertretend werden hier Julie C., David Foster Wallace und Daniel Kehlmann genannt, und so stellt der NZZ-Autor fest, die Verklärung des kreativen Prozesses hängt mit dem Umstand zusammen, dass uns die beschwerlichen Lehrjahre der Meisterinnen und Meister ebenso verborgen bleiben wie die Entstehungsgeschichte ihrer Werke. Wie Nietzsche schon feststellte, kann niemand beim Werke des Künstlers zusehen, wie es geworden ist. Das ist sein Vorteil, denn überall, wo man das Werden sehen kann, wird man etwas abgekühlt. Nietzsche möchten wir an dieser Stelle auf keinen Fall widersprechen. Und manchmal ist es ja auch der Zufall, der einem ein Thema vor die Füße legt, wie der Dramatiker Nies Momme-Stockmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet. Ich bin 39 Jahre alt, gehöre keiner Risikogruppe an und arbeite als Schriftsteller grundsätzlich schon immer im Homeoffice. Nie im Traum hätte ich daran gedacht, Teil der ersten Impfwelle zu sein. Umso überraschter war ich, als ich erfuhr, dass ich durch meine Tätigkeit als ehrenamtlicher Sterbebegleiter in einem Altenheim einen Anspruch auf eine Covid-19-Impfung habe. Trotz eines schlechten Gewissens der Gesellschaft allgemein und seinem ungeimpften, lungenkranken Vater im Besonderen gegenüber, macht sich Stockmann auf den Weg ins riesige Impfzentrum auf dem Berliner Messegelände und landet in einer fantastisch anmutenden Welt. Von Cubicle zu Cubicle begleiten uns freundliche Menschen in blauen Leibchen. Insgesamt schleusen mich über 10 sehr modern aussehende Männer und Frauen durch die Halle. Jeder noch so kleine Weg hat einen zugewiesenen Begleiter. Es ist ein bisschen wie im Apple Store zu sein oder bei einer großen Sekte, was wahrscheinlich aufs selbe hinausläuft. Aber da spricht vielleicht nur der Universalverdacht gegen alles Schöne und Reibungslose aus mir. Ob aus diesem Impferlebnis mehr wird als ein Erfahrungsbericht in der FAZ, bleibt abzuwarten. Sollte gar ein Buch entstehen, muss das natürlich später ordnungsgemäß rezensiert werden. Allerdings fragt sich Dirk Knipphals in der Taz, warum wird über Literaturrezensionen immer nur dann grundsätzlich geredet, wenn sie mal wieder irgendwo abgeschafft werden? Und spielt damit auf die aktuelle Literaturkritikkürzung beim WDR an. Wie kommt es eigentlich, dass Rezensionen einen so schlechten Ruf haben, dass sie bei Blatt- oder Senderreformen immer als erstes auf der Abschussliste stehen, poltert Knipphals weiter und zeigt sich Neuem gegenüber durchaus aufgeschlossen. Gegen einen Mix an journalistischen Formen ist ja gar nichts zu sagen. Porträts, Gespräche und Interviews haben ihre spezifischen Stärken. Doch die haben Rezensionen eben auch. Und auch sie sollten fürs Publikum, wie heißt das so schön, snackable sein. Als äußerst snackable zeigt sich die Besprechung des Romandebüts von Hengame Jacobi Farah im Wochenmagazin Der Spiegel. Xaver von Cranach wärmt hier noch einmal die ganze Geschichte von der als Müll beschimpften Polizei in Jacobi Farahs Taz-Kolumne auf, gelangt über die Fastanzeige der Autorin durch Horst Seehofer zu deren Foto im 4000 Euro teuren Ledermantel im Schaufenster des KDW. Und die Kritik des Romans? Die macht auf 2 Magazinseiten genau 2 Sätze aus. Er handelt von 3 Generationen einer Familie mit iranischem Migrationshintergrund. Die Geschichte könnte eine Geschichte zum Schreien und Weinen sein, wie es der Klappentext verspricht, wäre sie nicht so holzschnittartig erzählt wie ein TKKG-Hörspiel.
Gregor Sander war das mit seinem Blick in die Feuilletons. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.